und die Bedeutung, die der Dom für uns bekommen hat, die ist ihm eigentlich zugewachsen. Er war sicher nicht nur die Kirche des Bischofs von Speyer, von seiner ganzen Gründung her nicht, von seiner ganzen Baugeschichte her nicht. Er war wirklich Ausdruck des Selbstverständnisses der Dynastie, die den Dom erbaut hat. Also insofern, glaube ich, kann man dem durchaus widersprechen. Es kommt natürlich dazu, dass nach dem Krieg diese Stiftung Kaiserdom Speyer eingerichtet wurde, in der ich selber auch lange Zeit mitgemacht habe und in der jetzt mein Bruder sitzt und mitarbeitet. Und das ist für uns natürlich schon eine ganz wichtige und auch sehr schöne Aufgabe.
Das ist Herzog Franz von Bayern. Der 91-Jährige ist Chef des Hauses Wittelsbach und Urenkel von König Ludwig III., dem letzten bayerischen König. Für dieses Interview habe ich ihn daheim besucht, im Schloss Nymphenburg in München. Doch was hat der Herzog von Bayern mit dem Speyerer Dom zu tun? Genau darum geht es in dieser Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Timo Benz und das ist die Kathedrale der Kaiser, Macht und Mythos im Speyerer Dom.
Was hat diese Kathedrale in diesem Jahrtausend nicht alles erlebt?
Mannheim ist die Hauptstadt der Pfalz. Aber es gibt in der Pfalz auch noch andere schöne Städte, wie etwa Düsseldorf oder Erkelenz. Ihr haltet mich jetzt sicher für bekloppt. Aber ja, so sah tatsächlich die Landkarte im Jahr 1777 aus. Zum Land, über das Kurfürst Karl Theodor herrschte, gehörten neben der alten Kurpfalz nämlich auch die Herzogtümer Jülich und Berg im heutigen Nordrhein-Westfalen. Das Heilige Römische Reich Deutscher Nation war unterteilt in zahlreiche Kleinstaaten, die auch nicht unbedingt zusammenhängen mussten. So gehörte Pirmasens etwa zu Hessen, Bad Dürkheim zur Grafschaft Leiningen und Landau zu Frankreich. Große pfälzische Städte links des Rheins waren etwa Frankenthal, Kaiserslautern und Neustadt. Speyer gehörte da aber noch nicht zur Pfalz. Als freie Reichsstadt war sie eigenständig, wie heute etwa Berlin, Hamburg oder Bremen. Und genau in diesem Jahr, in dem wir uns jetzt gedanklich befinden, wird die Pfalz noch größer. Viel größer. Denn als Kurfürst Karl Theodors Verwandter, der bayerische Kurfürst Max III. Joseph, ohne Nachkommen stirbt, erbt der pfälzische Kurfürst Bayern. Beide Herrscher stammen aus dem Hause Wittelsbach. 11 Jahre zuvor, also 1766, unterschreibt Karl Theodor einen Vertrag, der Folgendes vorsieht. Bayern und die Pfalz werden ein Staat, sobald einer der beiden Wittelsbacher Linien ausstirbt. Nun war der Zeitpunkt gekommen. Während des Jahresabschlussgottesdienstes in der Mannheimer Jesuitenkirche erfährt Karl Theodor nun vom Tod seines Verwandten und reist bereits am nächsten Tag nach München. Dort ist er anfangs nicht gerade beliebt, denn statt sich mit Bayern zu umgeben, bringt er seine engsten Mitarbeiter aus Mannheim mit und kümmert sich anfangs vor allem um pfälzische Belange. So richtig unbeliebt wird Karl Theodor bei den Bayern, als er versucht, mit Kaiser Joseph II. Bayern gegen die österreichischen Niederlande, also das heutige Belgien, zu tauschen. Dagegen protestieren dann einige Fürsten, darunter Preußenkönig Friedrich II., und die Pläne werden fallen gelassen. Unter anderem auch, weil Karl Theodors Erbe, der Herzog von Zweibrücken, protestiert. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Vermutlich hätte das ohnehin nicht lange gehalten, denn nach der Französischen Revolution kommen die Koalitionskriege und alles, was links des Rheins liegt, wird französisch. Auch die heutige Pfalz. Es dauert dann bis zum Wiener Kongress, bis Bayern und die Pfalz wieder vereint werden. Da ist Bayern schon ein Königreich und die rechtsrheinische Kurpfalz mit der Hauptstadt Mannheim gehört mittlerweile schon zum Großherzogtum Baden. Die linksrheinische Pfalz, wie wir sie heute kennen, die wird am 1. Mai 1816 bayerisch. Wie sah die Pfalz damals aus? Das frage ich Professor Alexander Schubert, den Direktor des Historischen Museums der Pfalz.
Genau genommen gab es zu diesem Zeitpunkt gar keine Pfalz mehr. Die Pfalz war ja spätestens mit dem Reichsdeputationshauptschluss untergegangen. Der linksrheinische Teil war an Frankreich gefallen, der rechtsrheinische Teil an Baden. Und mit dem Wiener Kongress fiel dann der rechtsrheinische Teil der alten Kurpfalz endgültig an das Haus Baden, aber der linksrheinische Teil, der wurde den Wittelsbachern als linksrheinisches Bayern übergeben. Und von der Pfalz ist zu dem Zeitpunkt nicht mehr zu sprechen. Es gibt eigentlich nur einen einzigen, der die Fahne für die Pfalz hochhält. Das ist König Ludwig I., der immer versucht hat, diese alte Kurpfalz links und rechts des Rheins wieder zu vereinigen und wiederherzustellen.
Wie hat es denn geschafft, dass die Pfalz dann wieder zur Pfalz wurde?
Das ist eigentlich so einer der größten Verdienste Ludwigs, könnte man sagen. Am 6. Dezember 1837, da verfügt er, dass die bayerischen Kreise neue Namen bekommen sollen. Gewissermaßen neue Namen, die gleichzeitig aber auch alte Namen sind. Denn aus der Zeit seines Vaters und Vorgängers waren die bayerischen Kreise nach Flüssen benannt. Nach französischem Vorbild, so gab es eben den Isar-Kreis, den Main-Kreis oder eben auch den Rhein-Kreis. Und dieser Rhein-Kreis, der sollte nach Ludwigs Willen den alten Namen Pfalz erhalten, obwohl er territorial nicht mit der alten Pfalz identisch war. Und das könnte man sagen, das ist die Geburtsstunde der heutigen Pfälzer Identität, weil erst ab diesem 6. Dezember 1837 konnten sich die Speyerer überhaupt als Pfälzer empfinden. Vorher waren sie Bewohner des Hochstifts, aber sie waren eben keine Pfälzer und dadurch wurden sie erst zu solchen.
Also Speyer war davor nie pfälzisch?
Eigentlich nicht. Streng genommen war Speyer vorher nicht pfälzisch.
Sehnsucht Pfalz lautet der Untertitel der Ludwig-Ausstellung im Historischen Museum der Pfalz. Wie groß war denn die Sehnsucht Ludwigs zur Pfalz?
Ludwig bekommt diese Sehnsucht eigentlich mehr oder minder in den Kindheitsjahren vermittelt. Er wächst ja zwischen den Jahren 3 und 13, insbesondere in Mannheim auf. Und dort entwickelt er sowas wie ein Heimatgefühl. Aber dadurch, dass er dann eben nach den neuen Gebietszuteilungen keinen Zugriff mehr auf Mannheim hat, überträgt er diese Liebe zu dieser Region am Rhein eben auf den linksrheinischen Teil und hat wirklich eine Sehnsucht. Das merkt man an jeder Etappe seines Lebens, beispielsweise als er nachts geweckt wird im Jahre 1825 und die Nachricht vom Tod seines Vaters erfährt. Da sollen ihm nach eigenem Bekunden zwei Visionen durch den Kopf geschossen sein, nicht etwa Trauer, sondern eben die Idee, dass er die Pfalz wiedervereinigen möchte und Bauwerke errichten. Das sagt eigentlich schon alles, welchen hohen Stellenwert diese Region für ihn hatte, die Pfalz wiedervereinigt. Damit meinte er eben links und rechts des Rheins dieses alte Territorium wiederherzustellen. Das gelang ihm nie. Umso mehr fokussierte er sich dann auf den linksrheinischen Teil, baute er beispielsweise auch direkt gegenüber von Mannheim an der alten Rheinschanze die Stadt Ludwigshafen auf.
Und er hat auch den Speyerer Dom dann maßgeblich verändert. Das Westwerk, also der Teil, den man von der Maximilianstraße aus sehen kann, stammt etwa aus dieser Zeit. Was wurde damals denn alles noch so gemacht am Dom?
Ja, insgesamt glaube ich, dass die Verdienste Ludwigs um den Dom gar nicht hoch genug eingeschätzt werden können. Der Dom fristete eigentlich ein erbärmliches Dasein zur Zeit Ludwigs. Man hatte ja den zerstörten Dom mehr mittelprächtig wiedererrichtet. Die Vorhalle war nur eingeschossig, hatte einen Rundturm und hatte an den Seiten sogenannte Pylonen, also Spitzpyramiden, die auch die Zeitgenossen schon als geschmacklos empfunden hatten. Und Ludwig nimmt sich dieser Westfassade an. Er baut insbesondere die beiden Westtürme wieder auf, die eben auch verloren waren. Und er sorgt auch dafür, dass die Vorhalle wieder errichtet wurde und gibt dem Dom damit eigentlich sein heutiges Erscheinungsbild und das eben eine gewisse Anmutung an das Erscheinungsbild aus dem Mittelalter hat. Das ist das eine. Das zweite ist natürlich das Skulpturenprogramm in der Vorhalle, das auch insbesondere eben den Dom auch zum Memorialort wiederum an das Heilige Römische Reich, Deutsche Nation macht. Und er hatte eben auch den Plan gefasst bei einem Dombesuch 1843, dass der Dom gemalt werden sollte. Das klingt erstmal so wie ein Gemälde vom Dom, aber es war nichts weniger als das größte Kunstprojekt des 19. Jahrhunderts. Tausende von Quadratmetern, die flächendeckend eben den Dom in ein neues Erscheinungsbild bringen sollten. Der Dom sollte von innen komplett ausgemalt werden. Dafür gewann er den Künstler Schraudolf. Und tatsächlich war das Ergebnis, dass der Dom von Grund auf sein Erscheinungsbild gewandelt hat. Jeder Zentimeter war bemalt. Man hat sogar Gesimse abgeschlagen, hat Fenster zugemauert, um mehr Flächen zu erzeugen. Und hat ein aufwendiges Bildprogramm erzeugt. Das hat man dann in den 1950er Jahren aber als geschmacklos empfunden oder wiederum als überbordend, hat es dann abgenommen. Ein Teil der Fresken sind zum Glück noch erhalten, sind heute im Kaisersaal, also im ersten Stockwerk der Vorhalle, zu besichtigen und geben noch ein Zeugnis von diesem überbordenden Bildprogramm.
Warum war es denn ausgerechnet der Speyerer Dom, dessen sich Ludwig angenommen hat?
Ludwig hat tatsächlich überlegt, soll es der Bamberger Dom werden oder der Speyerer Dom. Letztendlich hat er sich für den Speyerer Dom entschieden. Man muss sagen, die Symbolträchtigkeit des Speyerer Doms ist auch durch keinen anderen Kaiserdom zu übertreffen. Es ist nun mal der einzige Dom, in dem mehrere Könige, Kaiser, Kaiserinnen des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation bestattet sind. Und auch die Dynastien der damaligen Zeit im 18. und 19. Jahrhundert hatten natürlich noch diese Erinnerung präsent. Beispielsweise auch haben die Habsburger den Dom als einen der Initialorte ihres König- und Kaisertums gesehen, weil eben Rudolf von Habsburg, der erste König aus diesem Geschlecht, hier bestattet liegt. Und es ist letztendlich ein Symbol auch dadurch eben für die deutsche Einheit gewesen, was er auch bis heute ist, was auch Helmut Kohl ja dann auch nochmal sehr gefördert hat, weil der Dom eben mit diesen Grablegen einen ganz hohen symbolischen Wert hat. Wenn man sich das Ganze vor Augen führt, dieses überbordende Bildprogramm durch Schraudolf, aber auch das Skulpturenprogramm, dann merkt man eigentlich, dass Ludwig den Dom nach und nach zu einem Ludwigsdom umfunktioniert hat, was natürlich den anderen Dynastien, insbesondere den Habsburgern, sicherlich auch eher ein Dorn im Auge war. Am deutlichsten merkt man das an der Skulptur Rudolf von Habsburgs, der ja, wie gesagt, so in gewissermaßen der Gründungsvater des Hauses Habsburg gelten kann als erster König aus diesem Geschlecht. Und Ludwig lässt für diesen Rudolf von Habsburg eine Skulptur aufstellen, heute in der Vorhalle zu sehen, mit einer sehr brisanten Inschrift. Sinngemäß steht nämlich da, diese Skulptur zeigt König Rudolf, der Vater einer Ahnfrau von König Ludwig. Das bedeutet, er reduziert diesen bedeutenden ersten Habsburger König eigentlich zum Brautvater einer Wittelsbacherin. Das wäre vergleichbar, wenn man jetzt unter die Büste von Helmut Kohl vielleicht schreiben würde, dem Wegbereiter der Bundeskanzlerin Angela Merkel. Also der bedeutende König wird eigentlich reduziert auf seine Vaterschaft, auf die Brautvaterschaft eines Wittelsbacher Ehemanns. Und damit wird er für die eigene Dynastie vereinnahmt. Und das hat natürlich auch die Habsburger sehr provoziert. Es gibt einen spannenden Brief eines Ministers aus der damaligen Zeit, der sinngemäß schrieb, es wird in Österreich keinen Menschen zu finden geben, den diese Inschrift nicht schmerzt.
Und wie man im Museum übrigens auch erfahren kann, ist Ludwig auch schuld daran, dass man Speyer mit Y schreibt, oder?
Ja, Ludwig greift bei einer seiner ersten Amtshandlungen 1825 zur ersten Rechtschreibreform, könnte man sagen. Er verfügt nämlich, dass Bayern künftig so geschrieben werden soll, wie er es gerade getan hat, nämlich mit einem Y statt einem I. Hintergrund ist, dass der Buchstabe Y als besonders griechisch empfunden wurde. Ludwig hatte ja dieses Fable, diese Leidenschaft für das antike Griechenland und so wollte er Bayern eben einen griechischen Touch geben. Und das Ganze zieht dann Kreise, sodass auch Speyer, was vorher in der Regel mit I geschrieben wurde, dann nach und nach und schließlich verbindlich dann mit Y geschrieben wurde.
Also fassen wir zusammen. Ludwig hat verfügt, dass man Bayern und Speyer mit Y schreibt. Er hat Ludwigshafen gegründet, die Villa Ludwigshöhe bei Edenkoben gebaut und den bayerischen Rheinkreis in Pfalz umbenannt. Übrigens war er auch an der Erfindung des Oktoberfests beteiligt, als er noch Prinz Ludwig war. Die erste Wiesn am 12. Oktober 1810 gehörte nämlich zu den Feierlichkeiten anlässlich seiner Hochzeit mit Prinzessin Therese von Sachsen-Hildburghausen. Damit sind die beiden vermutlich das Ehepaar mit dem am größten gefeierten Hochzeitstag der Welt. Und als Nachfahre der pfälzischen Kurfürsten war für König Ludwig I. die Pfalz immer ein Sehnsuchtsort. Deshalb hat er sich auch dem Speyerer Dom angenommen und ihn prächtig ausmalen lassen. Um zu erfahren, wie pfälzisch die Wittelsbacher waren und vielleicht noch heute sind, bin ich nach München gefahren, zu seinem Nachfahren. Im Schloss Nymphenburg residiert nämlich seine königliche Hoheit Herzog Franz von Bayern. So wird er im gesellschaftlichen Umfeld noch genannt. Rechtlich hat das natürlich keine Bedeutung mehr, denn der Adel ist seit 1919 in Deutschland abgeschafft. In Bayern hört man nicht selten trotzdem noch den traditionellen Titel Herzog von Bayern, Franken und den Schwaben, Pfalzgraf bei Rhein. Ja, Pfalzgraf bei Rhein. Das klingt doch sehr pfälzisch. Doch wie stark ist die Verbundenheit des Hauses Wittelsbach zur Pfalz heute noch?
Werbung. Der Speyerer Dom, ein Wahrzeichen unserer Region und Symbol für Stabilität und Beständigkeit. Genauso wie unsere Sparkasse Vorderpfalz. Ob Sie Ihre Träume vom Eigenheim verwirklichen wollen oder für die Zukunft Ihrer Familie planen, wir sind Ihr verlässlicher Partner für alle Finanzfragen. Mit individuellen Lösungen und persönlicher Beratung stehen wir Ihnen zur Seite. Und nicht nur Ihnen. Regelmäßig setzen wir uns für den Erhalt und die Vereinsarbeit des Speyerer Doms ein und sponsern zum Beispiel die internationalen Musiktage. Sie und unsere Region sind uns wichtig. Besuchen Sie uns in der Geschäftsstelle oder online unter sparkasse-vorderpfalz.de.
Werbung Ende.
In unserer Familie ist das Bewusstsein, aus der Pfalz zu stammen, immer noch sehr präsent und sehr stark. Wir sind ja unsere Pfälzer Geschichte, die Geschichte unserer Linie ist ja in der Pfalz sehr alt und das wissen wir in der Familie auch. Und wenn auch natürlich heute unsere Verbindung zum Land Bayern sehr tief und sehr stark geworden ist durch die letzten 200 Jahre. Und man sollte ja auch nicht vergessen, dass ja auch die Pfalz bis zum Volksvergehren 1956 Teil Bayerns war. Und ich war in dieser Zeit noch selber in der Pfalz. Also ich habe dieses Bewusstsein, diese Selbstverständlichkeit noch sehr stark in Erinnerung.
Man könnte also sagen, Sie sind eine Zweibrücker Familie, die jetzt in Bayern lebt.
Das stimmt. Ein bisschen so fühlen wir uns auch. Nur wirklich, wir leben in Bayern. Also wir sind wirklich zu Bayern geworden, muss man sagen. Trotzdem ist der Renner so lebendig und stark, dass sich ein Vetter von mir, Prinz Alexander von Bayern, in Zweibrücken hat beerdigen lassen.
Fühlen Sie sich persönlich auch mit der Pfalz verbunden noch?
Oh ja, natürlich schon, durch viele Erinnerungen, durch die ganze Geschichte und ja, auch durch die Freude daran, wie die Pfalz sich entwickelt hat, aufgeblüht ist in den letzten Jahrzehnten. Ja, ein bisschen zu Hause fühlen wir uns immer noch dort.
Mit dabei beim Interview ist auch Herzog Franz jüngerer Bruder, Herzog Max in Bayern. Er hat tatsächlich noch ganz konkret etwas mit der Pfalz zu tun. Als Nachfolger seines Bruders, Herzog Franz, der neben Bundeskanzler Helmut Kohl die Europäische Stiftung Kaiserdom zu Speyer mitgegründet hat, ist Herzog Max Vorsitzender des Stiftungsrats.
Das ist eine Aufgabe, die für das Bistum alleine schwer darzustellen ist. Und diese Stiftung ist eine internationale Stiftung und wirkt eben hier erhaltend für den Dom. Und das ist eine natürlich wunderschöne Aufgabe, aber sie ist auch mit Arbeit verbunden. Und das ist es, was mich mit der Pfalz persönlich im Augenblick am meisten verbindet.
Was wissen Sie denn über Ludwig I. und seine Verbindung zur Pfalz?
Ludwig I. hat die Pfalz geliebt. Das weiß ich aus vielen seiner Äußerungen und er hat das auch immer wieder in Briefen erwähnt. Er hat die Pfalz, er hat es nie wirklich verwunden, dass die Kurpfalz der Familie verloren gegangen ist. Aber er hat sich eben um die linksrheinische Pfalz, die ja durch den Wiener Kongress bayerisch wurde, ganz besonders bemüht und wohl das größte Augenmerk war der Dom von Speyer. Er hat, um dort eben auch eine Bleibe zu haben, typisch für ihn, diese wunderbare Villa Ludwigshöhe gebaut. Ich glaube, Gärtner war der Architekt und hat die ja auch immer wieder besucht, hat viel Zeit dort verbracht und war, ich glaube, eigentlich mit Leib und Seele ein Pfälzer.
Ludwig I. hat den Speyerer Dom auch maßgeblich verändert. Dabei ließ er ihn aufwendig ausmalen. Er hätte sich auch für andere Kathedralen in Bayern entscheiden können, doch es wurde ausgerechnet das ferne Speyer. Können Sie das nachvollziehen?
Ich kann nachvollziehen, dass die Überlegung da war, obwohl wir sie uns heute gar nicht mehr vorstellen können, dass dafür auch Bamberg in Frage gekommen wäre. Bamberg wurde ja dann auch bedacht. Also Bamberg hat dann auch eine große Rolle gespielt, aber dass für die Pfalz natürlich eigentlich nur Speyer in Frage gekommen ist, sehe ich heute als selbstverständlich. Ob das damals so selbstverständlich war, ist, ja, kann ich mir vorstellen. Aber ich finde, die Entscheidung war jedenfalls richtig. Und der Erste hat dabei natürlich auch die geschichtliche Seite gesehen. Die Grablegen der Kaiser, die dort sind, dass das Ganze wirklich ein großer deutscher Dom ist. Das war Ludwig I. sicher bewusst und es war ihm einfach für seine Pfalz der wichtigste Standort.
Ludwig I. war ja auch nicht wirklich ein Freund der Franzosen und bestimmt kein Freund von Napoleon. Und ich glaube, es hat Ludwig I. doch sehr beschäftigt, dass dieses immense, wichtige Bauwerk von den Franzosen zweimal, erstens mal im Pfälzischen Erfolgekrieg und dann noch einmal unter Napoleon, zweimal wirklich geschändet und ruiniert worden ist. Beim zweiten Mal ja auch noch alles, was an Einrichtungen vorhanden war. Die haben das Marienbild zersägt und verheizt und es war schrecklich, wie man damit umgegangen ist. Und das hat Ludwig I. doch sehr beschäftigt und war vielleicht auch mit ein Grund, warum er gerade für den Speyerer Dom so viel getan hat. Er hat auch mitgeholfen zu verhindern, dass der Speyerer Dom gesprengt worden wäre und hat das Westwerk wieder aufgebaut und die Westtürme. Er hat also doch sehr viel für den Dom getan und ich glaube, das war unter anderem eben auch, weil ihn wirklich gewurmt hat, wie man mit diesem wunderbaren Bauwerk umgegangen ist.
Und da kommt sich auch herein, die Tatsache, dass er den Dom hat ausmalen lassen. Das war Ausdruck seiner Einstellung und Ausdruck der Wichtigkeit, die der Dom für ihn gehabt hat. Natürlich gleichzeitig stilistisch der Ausdruck seiner Zeit, der sich für uns auch wieder etwas verändert hat. Deswegen ist der Dom ja in seiner heutigen klaren Form vielleicht doch das eindrücklichere Monument.
Wie hat Ludwig jetzt den Speyerer Dom verändert? Also, er initiierte eine umfassende Restaurierung des Doms. Zwischen 1846 und 1853 ließ er die Kathedrale im romantischen Geist erneuern. Dabei entstand auch das Westwerk, also genau der berühmte Teil, den man von der Innenstadt aus sehen kann. Und er beauftragte den Maler Johann Schraudolf mit der Ausgestaltung des Innenraums. Schraudolf schuf eine Reihe von Fresken im sogenannten Nazarenerstil, die biblische Szenen und Heiligengestalten darstellen. Diese künstlerische Neugestaltung verlieh dem Dom ein neues Erscheinungsbild und sollte das religiöse Empfinden der Gläubigen vertiefen. Ludwig I. trug somit maßgeblich zur Wiederherstellung der Pracht des Speyerer Doms bei, aber es gab auch heftige Kritik. Die Entscheidung, Schraudolf mit der Ausgestaltung der Fresken zu beauftragen, prägte den Innenraum des Doms stark, denn der Dom war komplett bunt ausgemalt. Der Nazarenerstil war doch bereits zur Mitte des 19. Jahrhunderts in vielen Kunstkreisen heftig umstritten. Kritiker warfen ihm eine übersteigerte Emotionalität und idealisierte Religiosität vor, die oft auf Kosten der historischen Authentizität ging. Statt einer möglichst originalgetreuen Restaurierung wurde der Innenraum in einem Stil überarbeitet, der mehr die religiöse Vorstellungswelt Ludwigs als die mittelalterliche Baugeschichte widerspiegelte, so die Kritiker. Ist das jetzt Kunst oder konnte das weg? Um diese Frage zu klären, habe ich den Hausherrn des Doms gefragt, Domkustos Christoph Maria Kohl, den wir ja auch bereits aus den anderen Folgen dieses Podcasts kennen. Herr Kohl, sind Sie froh, dass die Fresken nicht mehr im Dom angebracht sind?
Bin ich. Damals war man auch ein bisschen zwiespältig gestimmt, ob die Gemälde, die man entfernt hat, überhaupt so richtige Kunst sind oder Kitsch. Da gab es eine Diskussion, die gibt es heute nicht mehr. Das ist anerkannte Kunst. Aber der Nazarenerstil an sich ist schön. Nur den ganzen Dom so ausmalen und mit Ornamentmalerei, das hat einfach zum Dom nicht gepasst. Weil die ganze Bausprache, was der Dom als Bauwerk ausstrahlen wollte, das war zugetüncht, zugemalt. Und insofern bin ich froh, dass er wieder in seiner alten Gestalt dasteht und seine Wirkung tun kann. Und es gibt hier eine Reihe geretteter Fresken, die jetzt im Kaisersaal ausgestellt sind. Und dort kann man sehen, immerhin eine ganze Reihe, wie das im Dom früher gewirkt hat. Und der Marienzyklus, 24 Gemälde, links und rechts, Fresken, die sind ja noch im Dom drin, die stören auch nicht den Eindruck des Doms. Aber insgesamt ist es gut, dass es nicht mehr direkt im Dom ist, aber andererseits auch vor Ort nachvollziehbar ist, wie es früher mal gewirkt haben mag.
Bei der Ausgestaltung unter Schraudolf wurde aber auch viel zerstört. Man sieht ja heute noch die Spuren an den Wänden.
Ja, der König Ludwig I. hat ganze Arbeit geleistet, in Anführungszeichen. Er hat Gesimse, Originalgesimse des Doms abschlagen lassen, damit er mehr gerade zu verputzende und zu bemalende Fläche hat. Die sind unwiederbringlich verloren. Und er hat alle Steine anpickeln lassen. Das sind die Spuren, die Sie meinen, die Pickelspuren, damit der Verputz besser hält. Denn alles wurde ja verputzt. Auf die Steine kann man nicht malen. Und jetzt, nachdem der Putz seit 70 Jahren jetzt abgenommen ist, sieht man jetzt wieder die Pickelspuren. Die Leute fragen, warum sind diese Löcher da in den Steinen? Ganz einfach, damit damals der Verputz besser gehalten hat.
Aber man hat sie dann so gelassen, hat sie nicht nochmal glatt geschliffen oder überputzt oder gefüllt?
Das Einzige wäre gewesen, die ganz vorsichtig füllen und das ist eine Sisyphusarbeit. Dann ist es besser, dass man das auch als historisches Merkmal der Domgeschichte einfach so lässt. Man sieht ja auch außen mehr als innen, aber innen auch die Verwundungen des Doms, die er im Laufe der Geschichte doch erfahren hat.
Und was sagt Herzog Franz dazu? Er ist nämlich selbst ein begnadeter Kunstsammler. Nachdem er sich jahrelang für die Gründung der Pinakothek der Moderne in München eingesetzt hatte, brachte er auch Werke aus seiner privaten Sammlung ein, darunter bedeutende Frühwerke von Joseph Beuys und Georg Baselitz. Er mischte auch lange Zeit in der New Yorker Kunstszene mit, war befreundet mit vielen zeitgenössischen amerikanischen Künstlern wie etwa Andy Warhol. Was sagt er nun zu den Schraudolfschen Fresken?
Das war sicher ein sehr romantisches Geschichtsbild. Das drücken ja auch diese Fresken aus, die als Kunstwerke wunderbar sind. Das sind großartige Bilder, aber eben Ausdruck einer Romantik in der Geschichtsauffassung, die wir heute nicht mehr ganz so mitvollziehen können.
Die Fertigstellung des Umbaus des Speyerer Doms erlebte Ludwig noch, allerdings nicht mehr als König. Seine Affäre mit der Tänzerin Lola Montes wurde ihm zum Verhängnis und er dankte 1848 zugunsten seines Sohnes Maximilian II. Ab. Zu ihm hatten die Pfälzer damals keine so gute Verbindung. Nachdem er die Paulskirchenverfassung nicht anerkannt hatte, kam es in der Pfalz und auch anderen Landesteilen Bayerns, wie etwa Franken, zum Aufstand, der jedoch mit Hilfe der preußischen Armee niedergeschlagen wurde. Als dann nach dem Ersten Weltkrieg mit der Weimarer Verfassung 1919 die Monarchie abgeschafft wurde, gehörte die Pfalz dann zum Freistaat Bayern. Bis 1946, als das Land Rheinland-Pfalz gegründet wurde, das neben der Pfalz auch noch aus Rheinhessen, dem Westerwald, der Eifel und dem Hunsrück gebildet wurde. 1956 hatte man dann noch einen letzten Versuch gewagt, Bayern und die Pfalz wieder zu vereinigen, doch ein Volksbegehren scheiterte. Die Kontakte rissen jedoch nicht sofort ab. Noch heute gibt es den Landesverband der Pfälzer in Bayern, der unter anderem in der Münchner Residenz eine Weinstube betreibt. Bis 1975 war auch noch die Villa Ludwigshöhe im Besitz der Wittelsbacher. Und auch heute noch gibt es einen engen Kontakt, sagt Herzog Franz.
Es ist immer noch ein sehr guter Kontakt zu ihr da. Wir haben sie dem Land Rheinland-Pfalz abgegeben, weil dort ein Kulturzentrum entstehen konnte, das aber nur vom dortigen Land betrieben werden konnte. Deswegen haben wir sie abgegeben in aller Freundschaft. Aber es ist bis heute so, es stehen heute noch Möbel drin, die dem Wittelsbacher Ausgleichsfonds gehören. Und wir sind mit vielen Ausstellungsprojekten in Verbindung. Also es ist für uns immer noch ein sehr lebendiger und beliebter Name.
In seinen Memoiren beschreibt Herzog Franz, wie er nach dem Krieg das erste Mal mit seinen Eltern in der Pfalz war. Er schreibt, das Schloss liegt sehr schön auf einer Anhöhe direkt neben Edenkoben, wo an sich ein ausgezeichneter Wein wächst. Der königlichen Familie hatte man offenbar nicht die besten Lagenweine kredenzt. Zumindest, schreibt Herzog Franz, sein Vater habe das Gesicht verzogen, weil der Wein so überaus gesund schmeckte.
Ich weiß nur, ich war mit meinen Eltern dort und das dortige Verwalter-Ehepaar hat uns diesen Wein angeboten und mein Vater hat ihn probiert und dann hatten die Frau des Verwalters scharf angeschaut und hat mit spitzer Stimme gesagt, uns schmeckt er.
Auch an seinen ersten Besuch im Speyerer Dom kann sich Herzog Franz noch gut erinnern.
Ich kann eigentlich nur eine Anekdote erzählen. Es war ein großer Gottesdienst für die Wiedereröffnung des Doms nach der Restaurierung, in der ja auch die Fresken abgenommen worden waren. Da war Bundespräsident Heuss da, wunderbarer großer Gottesdienst. Und beim Auszug hat Präsident Heuss meine Eltern gesehen, hat das Kordon durchbrochen, ist zu ihnen hingegangen, hat ein Gespräch angefangen. Und sie haben sich sehr gut unterhalten eine Zeit lang. Und darüber ist das gesamte Protokoll des Auszugs völlig zusammengebrochen. Und wir sind im Chaos aus dem Dom hinausgegangen.
Woran denken Sie als erstes, wenn Sie an den Dom denken?
Als erstes eigentlich die Grablegen. Denn das ist der Ort, an dem nicht etwas erzählt wird, wie es war, sondern an dem etwas wirklich geschehen ist. Und das ist heute noch präsent. Und ich finde, die Ehrfurcht vor der Grablege dieser deutschen Kaiser ist doch etwas, was mich sehr berührt. Also das ist mein erster Gedanke. Aber als zweiter Gedanke sehe ich immer dort diese europäischen Jugendtreffen, die lebendig sind, die großartig sind. Und da hoffe ich, dass die weitergehen, weil das ist ja unser Blick in die Zukunft.
Mich fasziniert, dass man so früh ausgerechnet in Speyer, was ja nicht der Nabel der Welt war, eine Kirche von solchem Ausmaß konzipiert und auch begonnen hat zu bauen und auch fertiggestellt hat. Sie war ja über lange Zeit die größte Kirche der christlichen Welt gewesen, bis dann Cluny durch die vielen Anbauten größer wurde und St. Peter später. Aber dass man ein so riesiges Bauwerk ausgerechnet da hinsetzt, das hat mich immer fasziniert.
Einer Frage, die mir seit Beginn dieses Podcasts schon unter den Nägeln brennt, will ich nochmal auf den Grund gehen. Und zwar mit Herzog Franz als dem Kunstexperten, der als Kunstsammler besonderen Wert auf die richtige Anordnung von Kunstwerken legt. So betont er auch immer wieder, dass man aus Nachbarschaften lernen könne. Über den Speyerer Dom sagen viele, dass hier alles so harmonisch sei, dass jede Säule, jeder Stein am richtigen Fleck stünde. Schaut man sich den Plan von oben aber mal genauer an, kann man erkennen, dass hier in Wahrheit alles krumm und schepp ist. Wie passt das zusammen?
Es ist vielleicht die von uns erträumte Harmonie. Der Dom als Bauwerk wirkt wunderbar harmonisch, wie er dasteht, in allem Innen. Natürlich wissen wir, dass er genau das Denkmal der wechselhaften Harmonie unserer Geschichte ist. Er hat genauso wie das ganze Land, wie wir alle, Höhepunkte hinter sich, Tiefpunkte hinter sich, Gefahren hinter sich, fast Zerstörung, Wiederaufbau. Also alles, was wir in der deutschen Geschichte sehen und hören, können wir auch in diesem Bau nachvollziehen. Deswegen ist es eine vielleicht ästhetische, künstlerische Harmonie, aber sicher keine geschichtlich gewachsene Harmonie, sondern diese Harmonie ist von uns erträumt.
In der nächsten Folge dieses Podcasts geht es um eine ganz besondere Verbindung, nämlich die der Stadt Speyer und den Speyererinnen und Speyerern zu ihrer Kirche, zu ihrem Dom.
Weil der echte alte Speyerer war der Dom nie der Dom. Dann war das der Dumm. Und die alte Speyerer haben einer gesagt, wir haben den schönsten Dumm von alle Dumme.
Der Speyerer Dom erzählt 1000 Geschichten. Ja. Die damaligen Baumeister, die haben sich sehr viel Gedanken gemacht. Und fast nichts im Dom ist rein zufällig so, wie es ist, sondern alles folgt quasi einer höheren Ordnung.
Und wenn so ein neuer Bischof kommt, dann wird auch der Domlapf gefüllt. Und das ist ja etwas Einzigartiges.
Die Kathedrale der Kaiser. Macht und Mythos im Speyerer Dom ist ein Podcast der Rheinpfalz. Noch mehr Hintergründe zu diesem Podcast und zum Speyerer Dom findet ihr auf www.rheinpfalz.de/dom.
Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Sparkasse Vorderpfalz, weil es um mehr als Geld geht.